Wenn Fledermäuse unruhig flattern, Sargdeckel gespenstisch knattern, Geister übern Friedhof schleichen, auferstehen blasse Leichen, wenn feuchtes Laub dämonisch knirscht, der Totengräber lautlos pirscht, Hexen mit dem Besen fliegen, Vampire ihre Nahrung kriegen, wenn Menschenfressers Mägen knurren, schwarze Katzen leise schnurren, Wölfe heulen in der Nacht, der Tod aus seinem Schlaf erwacht, wenn Skelette klapprig schreiten, Kobolde auf Knochen reiten, der Satan laut nach Gnade schreit, dann ist Halloween nicht weit. Hallo,
wir sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crowd Up Your Life.
Zur Halloween-Ausgabe. Ja, Tanja, Halloween heute.
Mhm.
Ich habe schon einige Kindergruppen hier gesehen.
Ja, ich auch.
Ja.
Ich kaufe auch immer fleißig was ein, um das dann zu verteilen.
Ja?
Mhm.
Was denn?
Ja, so Schokolade, bisschen Fruchtgummi, solche Sachen.
Ja, okay. Ja, wir legen immer hier was ein bisschen bei uns zu Hause vor die Tür,
wenn
wir nicht da sind. Weil wir haben ja natürlich immer ein bisschen Panik, dass die Kinder dann mal ein Ei gegen die Scheibe werfen oder so. Und da fällt mir gerade was zu ein. Und da fange ich auch gleich mal mit einer Statistik an, die die New York Times erhoben hat. Zu Halloween werden ja auch immer gern, wie gesagt, Eier geworfen. Und ob an Fensterscheiben, Klingelanlagen oder sogar auf Menschen. Und aufgrund dieser Aktion gab es zwischen 1984 bis 2010 24 Opfer, die durch Messerstechereien, Schlägereien und sogar Schießereien ausgelöst wurden, aufgrund dieser Eierattacken, sag ich mal.
Ach so, du meinst, dass die dann so reagiert haben?
Genau. Und ganz krass, 1994, es waren zwei Tage vor Halloween, da ist ein Mann aus einer Bar gekommen und wurde dann gleich von mehreren Jungen mit Eiern beworfen. Und der Mann rannte den Jungs hinterher und erstach einen der Jungen, einen 12-Jährigen.
Oh Gott.
Und dann im Jahr 1996 wurde ein 10-jähriger Junge nach einer Eierschlacht an Halloween von einer verirrten Kugel in den Hals getroffen.
Ach, das ist tragisch.
Und dann noch, am 29. Oktober 2005, wurde der 31-jährige Bruder eines Polizeibeamten in der Bronx erschossen, nachdem er eine Gruppe Jugendlicher verfolgt hatte, die sein Auto mit Eiern beworfen haben. Da könnte ich jetzt noch weitere Opfer nennen, aber wir belassen es einmal dabei. Ich denke mir, wir wissen nun alle, dass solch, ich nenne es mal Halloween-Scherz, tödlich enden kann. Ja, Tanja, ich könnte jetzt auch gleich noch mal zu ein paar weiteren Jugendlichen kommen, bevor du mit deiner Geschichte zu Halloween startest.
Mhm.
Und zwar geht es um den 16-jährigen Austauschschüler Yoshi. Ihr könnt es euch sicherlich denken, anhand des Namens stammt er aus Japan. Und hier in der USA wollte er mit ein paar Freunden auf eine Halloween-Party. Doch er klopfte an einer falschen Tür. Denn sie hatten sich ein wenig verlaufen. Die Tür war so richtig kitschig, wie die Amerikaner das so machen, mit allen möglichen Halloween-Schmuck dekoriert. Und das, was das Ganze natürlich noch verstärkt hat, dass sie dachten, sie sind an der richtigen Tür. In Amerika sind oft die Hausnummern gar fünfstellig, und zwar die Hausnummer 10311, doch die richtige Hausnummer wäre 10131. Und ich finde, die Hausnummer ist auch irgendwie ein unheimlicher Zufall, denn da verbirgt sich der 31.10. drin, also den Tag, wo Halloween ist. Und als der 30-jährige Hausbesitzer die Tür öffnete, erzählte Yoshi ihm aufgeregt, dass sie wegen der Party da seien. Aber was Yoshi nicht bemerkte, der Bewohner trug eine Knarre in der Hand und schoss ihn aus nächster Nähe in die Brust. Und in Amerika steht die Selbstverteidigung ja weit oben, und somit wurde der Hausbesitzer nicht angeklagt. Ist das nicht krass?
Ich kenne den Fall auch, und was ich noch ergänzen kann ist, weil ich finde, das macht den Fall noch tragischer. Der Hausbesitzer hat dem Yoshi erstmal zugerufen, Freeze. also nicht bewegen.
Mhm.
Und Yoshi war mit dem Sohn der Gastfamilie an dem Tag dort. Und der geht davon aus, dass Yoshi aufgrund der Sprachbarriere das in dem Moment nicht verstanden hat und sich deswegen eben weiter bewegt hat
Ja.
und die Waffe des Hausbesitzers nicht gesehen hat, weil er genau an dem Tag seine Kontaktlinsen nicht
Das
reingemacht
sind
hat.
manchmal so fiese Zufälle,
Ja,
ne? Ja.
und zusätzlich hatte er eine Kamera mit, weil er natürlich diesen aufregenden Abend, diese Party gerne
Ja.
festhalten wollte. Und da geht man eben davon aus, dass der Hausbesitzer diese Kamera für eine Waffe gehalten haben könnte. Und dann sind das noch diese Zufälle, die da mit reingespielt haben, die das Ganze eben vermutlich noch hochgeschaukelt haben.
Ja. Ja, jedenfalls, er wurde ja auch von der Jury freigesprochen, mit der Argumentation, dass er sich halt selbst verteidigen wollte. Und trotz, dass Joshi dann im Krankenhaus auch verstorben ist.
Ja, und im Rahmen dieses Falls ist das auch nicht der einzige Todesfall, denn der Sohn der Gastfamilie, der an dem Tag mit dabei war und versucht hat, Yoshi zu retten, der hat 2022 Selbstmord begangen. Und
Krass.
da weiß man natürlich auch nicht,
Vielleicht
wie
hat er
das
ein
damit zusammenhängt. Vielleicht macht
Trauma
er,
gehabt oder so,
ja, kann
ne?
sein. Und der Hausbesitzer, der hat dann danach auch kein schönes Leben mehr gehabt. Der hat nämlich dann aufgrund dieser Situation, das hat sich ja also durch die Medien gezogen, hat er seinen Job verloren, sein Haus verloren und hat dann letztendlich in so einem Trailerpark gelebt.
Krass. Zuerst sollte jetzt ja gar nicht zur Anklage kommen. Es kam ja nur auf Druck der Bevölkerung, dass es überhaupt zur Anklage
Ja.
gekommen ist, ne?
Und wo wir gerade bei Halloween-Partys sind, im Jahr 2002 ist Chris Jenkins auf eine Halloween-Party gegangen und er hatte sich als Indianer verkleidet. Dürfte man heute auch nicht mehr machen, muss man auch ganz klar sagen. Und er war mit seinen Freunden in einem Club und dann hat er aus Versehen sein Getränk auf seinem Kostüm verschüttet. Und die Türsteher sind davon ausgegangen, dass er sich eingenässt hat. Und deswegen wollten sie ihn eben sofort aus dem Club rausschmeißen. Er hat noch wirklich ganz, ganz lange versucht, das zu erklären, dass ihm wirklich nur das Getränk hingefallen ist, aber die haben sich absolut nicht überzeugen lassen. Später haben sie selbst übrigens in ihrer Zeugenaussage gesagt, dass es ganz anders war und dass er freiwillig den Club verlassen wollte. Er ist also aus dem Club raus, seine Freunde waren betrunken und haben weitergefeiert und niemand hat ihn danach jemals wiedergesehen. 4 Monate später wird seine Leiche im Mississippi geborgen. Und bis heute weiß man nicht, was da passiert ist. Du hast, glaube ich, mal den Smiley-Face-Mörder
Ja.
gehabt. Man kann sich vorstellen, dass er ein weiteres Opfer von diesem Täter ist. Man kann aber auch sich vorstellen, dass ein sehr bekannter Verbrecher ihn getötet hat, denn ein Zeuge will die beiden auf einer Brücke gesehen haben und man geht eben davon aus, dass es auch sein könnte, dass der Verbrecher ihn von der Brücke geworfen hat. Es gibt aber keine Beweise für die Täterschaft und dementsprechend ist das bis heute ein Cold Case. Anders als der Fall von 2008 im Madhouse am Valentinskamp in Hamburg. Das kennst du vielleicht noch.
Ja.
Und zwar feiern die Gäste Halloween ausgelassen auf der Tanzfläche und auf einmal ist unter ihnen ein Toter.
Also das habe ich gehört, dass so ein Russen, das war glaube ich so eine
Ja,
Russenfeier, ne? Ja.
genau. Um 4:15 Uhr hat man Dennis, zu dem Zeitpunkt 26, tot auf der Tanzfläche gefunden. Es hatte sich wohl eine Schlägerei unter den Partygästen entwickelt mit ungefähr 30 Personen. Und Dennis war erstochen worden, mitten ins Herz. Und es gab Verdächtige, auch teilweise erst Jahre später. Aber der Mord konnte nie nachgewiesen werden. Nur die Beteiligung einer Schlägerei.
Ja, das habe ich auch mal irgendwie gelesen, dass sie den bis heute nicht den Täter haben, ne?
Ja, also offiziell nicht.
Oder die Täterin. Ja, und wenn wir dabei sind, so, wir hatten noch mal die Tote, die nie identifiziert wurde und die hatte so orange Socken
Ja,
an. Kennst du die noch?
ja.
Und den Fall, der hatte den Namen ja auch Orange Socks
Socks,
bekommen.
ja.
Und wieder zu Halloween, die Nacht vom 31.10., auf den 1.11.1980. Da entdeckte ein LKW-Fahrer die nackte Leiche eines jungen Mädchens in der Nähe der Interstate 45, unweit von Huntsville im Walker County, Texas. Und das Opfer litt an blauen Flecken und wurde sexuell missbraucht und schlussendlich erwürgt. Und wie bei Orange Socks wurde das Mädchen nie identifiziert und somit bekam sie den Namen die unbekannte Tote von Walker County. Und man nimmt an, dass sie ein paar Stunden vor der Entdeckung ihrer Leiche ermordet worden war. Durch den Mord an dem unbekannten Mädchen kamen Zeugen zum Vorschein, die ihre Begegnung mit dem Mädchen in der Halloween-Nacht zu Protokoll brachten. Und nachdem die Unbekannte aus dem Auto eines nicht identifizierten Mannes in der Nähe einer Tankstelle ausgestiegen war, hatte sie mehrere Leute noch nach dem Weg zum Alice-Unit-Gefängnis gefragt, mit der Begründung, dass sie dort einen Freund besuchen wolle. Und was ich jetzt so etwas spooky finde, niemand der dort befragten Insassen erkannte die Frau, also trotz Bilder von ihr. Und später an jenem Abend hatte eine Kellnerin eines Truckstops eine ganz ähnliche Unterhaltung mit der Teenagerin. Das Mädchen behauptete, dass sie 19 Jahre alt sei, aus der Gegend von Aransas Pass stamme und sich ihre Eltern nicht um sie scheren würden. Und da sie exakt ein Jahr nach dem sogenannten Orange Socks Fall getötet wurde und es viele Gemeinsamkeiten zwischen beiden Verbrechen gab, wurde Henry Lee Lucas zum Hauptverdächtigen, also der Täter, der auch Orange Socks getötet hatte oder haben soll. Allerdings gab es keinerlei belastende Beweise und somit bleibt der Walker County Fall auch weiterhin ungeklärt.
Dann kommen wir mal von den ganzen ungelösten Fällen zu einem gelösten Fall vom 31.10.2010. Wir sind in Ohio und der 16-jährige Devin Griffin kommt von der Kirche nach Hause. Da war er regelmäßig und hat im Chor gesungen. Er kommt nach Hause und möchte sich erstmal entspannen, geht in sein Zimmer direkt und spielt PlayStation. Gegen 13:30 Uhr wundert er sich so langsam. Denn er lebt im Haus mit seiner Mutter, seinem Vater, seinem Stiefvater und seinem Bruder. Und es ist so leise. Mittlerweile müssten die ja auch aufgestanden sein und sind vielleicht in der Küche oder ähnliches, aber niemand gibt auch nur einen Laut von sich. Und somit begibt er sich in das Schlafzimmer und sieht seine Mutter und seinen Stiefvater im Bett und die sind so, ich sag mal, eingewickelt in ihre Decken.
Tot bestimmt,
Und
oder?
dann geht er an dem Bett so vorbei, auf die Seite seiner Mutter. Und bei ihr hängt so das eine Bein aus dem Bett. Und er denkt immer noch, sie schläft vielleicht und stößt ihr Bein an. Und sie regt sich null. Und später erzählt er der Polizei, dass er in dem Moment ganz kurz dachte, dass sie ihm einen Halloween-Streich spielen.
Klar.
In dem Moment, wo er die Decke wegzieht, ist ihm aber sofort klar, das hier ist alles andere als ein Streich. Überall Blut, seine Mutter zu dem Zeitpunkt 46 und sein Stiefvater zu dem Zeitpunkt 53 liegen tot im Bett.
Was für ein Schock für den Jungen.
Ja. Absolut. Er rennt auch sofort aus dem Haus und ruft die Polizei und vergisst in Anführungsstrichen dabei im Zimmer seines Bruders auch nochmal nachzugucken. Die Polizei kommt sehr, sehr schnell an den Tatort, geht in das Zimmer seines Bruders Derek zu dem Zeitpunkt 23 und auch er ist tot. Relativ schnell ist die Polizei davon überzeugt, dass zuerst Derek getötet wurde und zwar mit einem Hammer. Das war nämlich relativ lautlos und hat dazu geführt, dass niemand anderes im Haus wach geworden ist. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter danach mit einer Schusswaffe in das Elternschlafzimmer gegangen ist, die beiden erschossen hat.
Ich meine, das ist ja laut, ne?
Das ist laut allerdings. Und es wurden am Tatort keine Patronenhülsen gefunden. Das heißt, der Täter hatte die Ruhe und hat die noch eingesammelt. Ziemlich schnell fiel der Verdacht auf den Sohn von Bill, also Devons Stiefvater. Der Sohn hieß abgekürzt BJ und hatte sich nie mit Devons Mutter verstanden. Das war also überall bekannt, dass die sich bei jeder Gelegenheit in die Haare bekommen haben und BJ wohl auch psychische Erkrankungen hatte. Und er war zu dem Zeitpunkt auch nicht auffindbar. Allerdings ist die Polizei ihm irgendwann in einer Hütte der Familie auf die Schliche gekommen. Man hat eine Waffe im Auto gefunden. Der Hammer wurde im Haus in einem Kleiderschrank versteckt gefunden und überall waren BJs DNA-Spuren, sodass zweifelsfrei festgestellt werden konnte, dass er der Täter war. Er wurde zu dreimal lebenslänglich verurteilt und hat davon allerdings nur 5 Jahre abgesessen, denn im Jahr 2015 beging er Suizid.
Das ist ja auch eine tragische Geschichte. Apropos tragisch, dafür müssen wir jetzt zurück in die Halloween-Nacht des Jahres 1977. Das Jahr schon, ne? Also die Filme, die so Horrorfilme so aus den 70ern, die sind ja auch immer sehr gruselig,
Das
ne, wenn man sich die
stimmt.
anguckt, finde ich. Da brachten die Eltern der 19 Monate alten Nima ihr Kind in ihr Kinderbettchen und legten sich danach schlafen. Am nächsten Morgen waren die Eltern mehr als schockiert darüber, dass die kleine Nima verschwunden war. Da die Fenster in ihrem Zimmer fest verschlossen waren, vermutete man, dass sich ihr Entführer wohl in einem Wandschrank versteckt haben musste, dann herausschlich und das Kind aus dem Haus entführte, während die Eltern im Wohnzimmer schliefen. Das finde ich schon so gruselig, ne?
Total.
Wenn du bedenkst, dass da irgendwie ein Fremder sich versteckt hat und ein Kind entführt hat.
Ja.
Einen Monat später machten ein paar Kinder, die in einem verlassenen Haus, nicht weit vom Haus der Carters, spielten, in einem Kühlschrank eine grausige Entdeckung. Darin befand sich der verweste Leichnam eines Säuglings, der später als die kleine Nima identifiziert wurde. Sie war erstickt. Und soweit ich das weiß, ist ja auch nicht geklärt der Fall.
Ja, der ist nicht 100% aufgelöst, aber es gibt in dem Zusammenhang einen sehr starken Verdacht. Und zwar hatten die Carters eine Babysitterin und diese Babysitterin ist ein paar Jahre vorher schon auffällig geworden, weil sie zwei Mädchen, Zwillinge, quasi gekidnappt hatte, zu einem verlassenen Haus gebracht hat und beide, Achtung, in den Kühlschrank gesperrt hat. Die waren zu dem Zeitpunkt 3,5.
Krass. Sind die auch gestorben?
Das eine Mädchen ist gestorben, das andere Mädchen hat es irgendwie geschafft zu überleben, hat so laut geschrien, dass Kinder, die außerhalb des Hauses gespielt haben, das Kind gehört haben und so wurde es befreit. Und dieses Mädchen hat eben gesagt, dass ihre Babysitterin die Täterin war und sie dahin gebracht hat.
Das
Und
macht ja auch Sinn, weil die hätte ja jetzt auch bei Nima auch Zugang zum Haus gehabt, ne?
genau. Und sie selbst war es sicherlich nicht, aber man geht eben davon aus oder kann sich gut vorstellen, aber sie ist dafür nicht angeklagt worden, dass sie vielleicht jemand anderem eben Zugang verschafft hat, der sich dann, wie du auch gesagt hast, irgendwo im Haus versteckt hat und dann eben niemand entführt hat. Und wir haben ja zu Beginn unserer Folge noch drüber gesprochen, dass wir ja auch immer Süßigkeiten verteilen. Mittlerweile hat sich das ja in Deutschland auch durchgesetzt, dass die Kinder so von Tür zu Tür gehen.
Ja.
Und in Amerika hat das ja eine ganz, ganz lange Tradition. Und am Abend von Halloween 1973 in Wisconsin ist die 9-jährige Lisa French eben auch von Tür zu Tür gegangen. Sie hat sich verkleidet und hat dann losgelegt bei ihrem Nachbarn, hat da geklingelt und die sagen ja immer Trick or Treat und sind dann so mit ihrer kleinen Box und erwarten sich dann die Süßigkeiten. Und der Nachbar, Gerald Turner, öffnet die Tür und sieht Lisa und sieht, so muss man es sagen, seine Chance, bittet sie herein und fängt an, mit ihr ein bisschen zu sprechen. Und später sagte er aus, dass sie ganz lange erstmal über Süßigkeiten gesprochen haben. Und dann hat er sie ganz vorsichtig in sein Schlafzimmer gelockt,
Oh.
hat sie da sexuell missbraucht, vergewaltigt mehrfach und dann angeblich aus Versehen getötet. Er sagte aus, dass er sie eben mehrfach vergewaltigt hat und sie dann auf einmal nicht mehr geatmet hat. Er hätte aber noch versucht, sie wiederzubeleben. Ob man das jetzt glauben mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Er hat ihren Körper dann in eine Plastiktüte gestopft und hat den Körper dann auf einem Pharmafeld in der Nähe seines Hauses abgelegt. 9 Monate später hat er dann selbst den Mord gestanden und hat seit 1973 mehrfach nach Begnadigung, mindestens Bewährung gefragt, wurde aber immer wieder neu eingewiesen, weil eben die Richter gesagt haben, dass er eine Riesengefahr ist, weil sein Verbrechen eben so sexuell motiviert war. Und somit sitzt er nach wie vor im Gefängnis.
Das ist auch gut so, finde ich.
Finde ich auch.
Ja. Ja, Tanja, da sind wir schon am Ende der Folge. Ich könnte jetzt noch so eine kleine Gruselgeschichte zu Halloween
Ja, das
erzählen.
gehört ja dazu.
Genau. Und zwar heißt meine Geschichte Der Geisteskranke im Wald. Ein älteres Ehepaar wollte seine Tochter besuchen. Auf dem Weg zu ihr fuhren sie über eine Landstraße durch einen dichten Wald. Plötzlich blieb das Auto stehen und die beiden stellten fest, dass ihnen das Benzin ausgegangen war. Das ist ja schon mal gruselig.
Ich finde auch, das alleine reicht schon fast.
Der Mann machte sich mit einem Kanister auf den Weg, um eine Tankstelle zu suchen.
Und
Die
da würde ich auch
Frau,
nicht alleine zurückbleiben.
ja, aber so ist es, die Frau blieb alleine zurück, weil sie nicht mehr so weit laufen wollte und konnte. Nach ein paar Minuten begann sie sich zu langweilen und schaltete das Radio ein. Sie hörte eine Eilmeldung, die davon berichtete, dass ein entflohener Geisteskranker in der Gegend sein Unwesen trieb und ihn bisher niemand aufhalten konnte. Als die Frau das hörte, bekam sie Angst und verschloss die Autotüren. Plötzlich hörte sie laute, aber dumpfe Schläge auf dem Autodach. Sie schaltete alle Lichter aus und machte sich so klein wie möglich. Die Angst um ihren Mann stieg ins Unermessliche. Abrupt hörte das Schlagen auf und sie hörte nur noch Stille. Das finde ich auch schon schlimm, ne?
Ja.
Aus Angst blieb sie bis zum nächsten Morgen im Wagen. Ein Polizeiwagen hielt neben dem Auto an und ein Polizist bat die Frau auszusteigen, sich aber nicht umzudrehen. Die Frau konnte sich nicht zusammenreißen und musste einfach wissen, was dahinter ihr war. Als sie sich umdrehte, erblickte sie auf dem Autodach den Kopf ihres Mannes.